Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, zwei Spiele, zwei Siege, die Saison ist aus unserer Sicht mal so richtig gut gestartet. Ein Grund dafür unser neues Trainerteam, das der Mannschaft einem jetzt schon ziemlich gut sitzenden Spielstil auf den Leib geschneidert hat. Einen, der dafür mitverantwortlich ist, begrüße ich heute. In Löwenfunk Folge Nummer 60, ist auch ein kleines Jubiläum schon, hier bei mir im Löweninternat. Hallo Michael Jakobsen.
Vielen Dank.
Wir nehmen am Montag auf, erscheinen am Freitag. Dazwischen liegt dann nur das kleine, aber feine Heimspiel gegen Leipzig. Das ist ein Klassiker bei uns schon. Wir werden also natürlich nicht über dieses Spiel sprechen können, dafür aber über alles andere. Vor allem wollen wir auf den Saisonstart schauen mit unserem neuen Co-Trainer und deswegen starten wir auch sofort mit der ersten Kategorie.
Löwen aktuell.
Ja, ich habe schon kurz angesprochen, Michael, mit dem Saisonstart. Könnt ihr im Trainerteam zufrieden sein, oder?
Ja, also ergebnistechnisch auf jeden Fall. Aber auch was den Einstellung von den Jungs angeht, ist einfach ja, überragend, wie die alle mitzieht, alle richtig Bock haben zum Arbeiten. Egal, ob das Sonntagvormittag ist, Montagnachmittag oder irgendwo zum Spiel oder auch den Tag nach dem Spiel, die sind immer so 100% da und Sebastian sorgt das auch immer dafür, dass die Jungs 100% geben müssen zum Training und ja, das ist einfach eine Riesenstimmung im Team. Klar wissen wir auch, irgendwann wäre das auch Alltag und ja, natürlich ist jetzt viel Neues mit uns als Trainerteam, mit ein paar neuen Spielern und dann läuft es auch gut, dann ist das Stimmung entsprechend auch so, aber ja, bisher sind wir komplett einverstanden damit, was passiert.
Ihr habt ja am Donnerstag letzter Donnerstag gegen meine Heimatmannschaft gespielt, gegen den ASV Hamm. Ich habe mich danach mit vielen Leuten unterhalten, die das Spiel in der Arena verfolgt haben und die haben gesagt, wie eine Löwenherde, wie eine Herde Wildpferde ist die Mannschaft die ganze Zeit gerannt und vor allen Dingen eine unglaubliche Schnelligkeit, mit der Hamm ja auch völlig überfordert war, auch Melsung schon überfordert war. Ist das für dich auch so der ausschlaggebende Punkt, der sich hauptsächlich auch verändert hat im Spielstil der Mannschaft?
Ja, also ich finde, wenn man Löwen über die letzten Jahre sieht, war öfter kaderbedingt viele Wechsel zwischen Angriff und Abwehr, war auch einige Spieler, der gern durchspielen sollte und deshalb musste man ein bisschen auf die Bremse treten und wir und Sebastian insbesondere hat von Anfang an gesagt, wir wollen unangenehm sein, wir wollen schnell umschalten und ich finde, genau das haben wir gut geschafft bisher.
Da kommen uns, natürlich auch wie anderen Teams, die ja schon immer schon schneller gespielt haben, diese neuen Regeln mit größerem Anwurfkreis und so auch sehr entgegen, oder?
Klar hilft das, dass wir deutlich weniger schnelle Mitte zurückgepfiffen. Aber wir haben am Anfang probiert so ein bisschen, wie können wir das taktisch anders gestalten mit der schnellen Mitte und so. Und da finde ich, es ist nicht so viel Neues gekommen, auch nicht von den anderen Bundesligisten. Ich finde, also ja, gut, das Tempo wird höher, weil wir nicht zurückgepfiffen werden, weil man ein bisschen mehr Spielraum da hat und natürlich kommt das ein bisschen dagegen.
Die ersten Spiele, die ich gesehen habe, ich habe viele Spiele in den ersten zwei Spieltagen gesehen in der Bundesliga. Wer so ein bisschen drunter struggelt, sind tatsächlich quer durch die Liga die Hallensprecher, weil die kriegen es nicht mehr hin, schnell genug die Torschützen zu benennen, weil es einfach direkt das nächste Tor gibt. Man merkt so richtig, dass das ganze Handballspiel insgesamt super krass an Geschwindigkeit gewonnen hat. Aber für die Zuschauer ist es natürlich ein Kracher. Für die Sportart so an sich macht es das noch mal auch attraktiver. Hatten wir denn aber auch so ein bisschen Glück mit dem Spielplan, dass wir jetzt beispielsweise Melsung ist ja so eine Mannschaft, die haben eingekauft wie so ein Vierjähriger bei Toys R Us, also alles, was irgendwie im Angebot war, haben die sich in den Kader geholt, auch eigentlich gute Qualität. War es für uns auch ein Vorteil, dass wir die so früh hatten, dass sie noch gar keine Chance hatten, sich so richtig zu finden?
Ach, das weiß ich nicht. Also man muss nur einmal gegen alle spielen. Und ich finde, Melsung hat tatsächlich auch, wenn man deren Vorbereitung so guckt, auch was geleistet. Auch jetzt deren Spiel gegen Hamburg kriegen die auch gedreht und auch gesteuert über zweite Halbzeit. So, ich weiß nicht, ob wir da einen Vorteil hatten. Ich finde auch, dass man der erste Auswärtsspiel direkt bei den Aufsteiger haben, mit ausverkaufter Halle, volle Euphorie. Das kann auch andersrum gehen, weil man das nicht so angreift, wie wir gemacht haben. Und wir haben auch gesehen in zweiter Halbzeit, wo wir ein bisschen der Faden verloren haben in Rückzug und so, dann kam der Halle, dann kam Ham. Das haben wir aber in der Heimspiel in Melsung über das Ganze gehalten. Also ich glaube, wir haben keine Glück gehabt mit der Spielplan, so würde ich das nicht sagen. Ich finde, wir haben einfach unsere Vorbereitung genutzt und daraus auch sehr gut die ersten paar Spiele gemacht.
Mhm. Gegen Hamm hat es am Ende ja auch fast so ausgesehen, als könnte es doch nochmal spannend werden. Ihr wart sehr früh schon sehr hoch in Führung. Wie habt ihr diese Phase analysiert?
Ja, also einig haben wir gesagt, wir sind komplett einverstanden mit wie der Mannschaft der Aufgabe angegriffen haben. Wir haben 100% gegeben. Dann kommen wir raus in zweiter Halbzeit, bauen auch unsere Führung aus. Dann fangen wir an zu wechseln. Wir sind bewusst, dass unser Kader, wenn man das vergleichen mit, lass uns sagen, die Top-8-Mannschaften in der Bundesliga nicht so breit aufgestellt ist mit großen Stars. Da haben wir auch die Jüngeren viel spielen lassen, was auch an der Zeitpunkt für uns der richtige Weg war, weil wir glauben dran, dass wir die Jüngeren auch irgendwann in der Saison brauchen. Und da geht das auch darum, Erfahrung zu kriegen. Natürlich geht dann ein paar Pfiffe gegen uns, natürlich werden dann ein paar Würfe genommen, wo man vielleicht auch das weiterspielen könnte, aber eigentlich war das okay, das Wurf zu nehmen. Und dann wurde es ja, wie du sagst, ein bisschen hektisch, weil Hamm war nicht so zufrieden damit, dass wir die überrannt hatten und wollen natürlich da alles geben, um auch ein gutes Bild abzugeben. Aber trotzdem, wir sind sehr positiv auch aus das Spiel gegangen und da gab es auch keine Schreierei in der Kabine oder so und die Spieler haben das auch richtig aufgefasst und das ist halt so.
Ich finde es auch ehrlicherweise gut, dass ihr das macht, also dass die jungen Spieler ihre Spielanteile auch schon früh in der Saison bekommen, weil, wie du schon gesagt hast, wir haben ja gerade im letzten Jahr unfassbar viel Probleme mit Verletzten gehabt. Da mussten die Jungen teilweise ihr erstes Bundesligaspiel machen in einer Kurzfristigkeit, die vielleicht auch ein bisschen schwierig war. Trotzdem haben sie das alle mit Bravour gemeistert im letzten Jahr. Ich finde das gut, dass ihr das macht. Es ist aber ja natürlich auch immer so ein bisschen Ritt auf der Rasierklinge, so. Habt ihr euch da selber auch so ein bisschen so eine Grenze gesetzt, dass ihr gesagt habt, boah, okay, also jetzt wird es dann zu eng, jetzt müssen wir dann doch wieder die Erfahrenen ranlassen?
Nein, also wir haben am Ende, haben wir ja ein bisschen gewechselt. Wir haben ja, also Juri hat ja ein super Spiel gemacht, am Ende überpaced er ein bisschen, weil er das Gefühl hat, dass er alles übernehmen müssen für die jungen Spieler, dass er wiederum der Gefahr für die anderen Spieler, und da haben wir Olle reingebracht und da hat er super Ruhe reingebracht. Wir haben auch ganz am Ende auch Albin wiedergebracht, aber einig hatten wir nicht so, also ja gut, da bei 4 Minuten zurück plus 4, da könnte es auch eng werden, wo Helander da ein kleinen Winkel nimmt, macht dann Tor, dann wäre das nicht eng. Also wir hatten nicht das Gefühl, dass wer den Sieg aus der Hand gibt. Überhaupt nicht. Und ich glaube, ja, wir haben viele junge Spieler gebracht, aber ich muss auch sagen, die jungen Spieler haben über den Vorbereitungen, genauso wie der restliche Mannschaft, einfach auch deren Einsatzzeiten verdient.
Absolut. Ich bin da voll und ganz eurer Meinung. Und wenn jemand dann sich darüber aufregt, dass es dann kein Sieg mit plus 12 oder plus 10 geworden ist, wo man dann vielleicht mal für 12 Stunden eine Tabellenführung gehabt hätte. Es gibt am Ende auch für solche Spiele nur 2 Punkte, egal wie hoch man die gewinnt. Und ich glaube nicht, dass wir noch in dieser Situation sind, dass wir wie früher, als wir diese Meisterschaft da wegen 2 Toren verloren haben, dass wir jeden Gegner mit 10, 12 aus der Halle schießen müssen. Ich finde es total gut, dass ihr die Jungen dann da für ihre Leistung in der Vorbereitung und auch im Training auch dafür so belohnt. Das wird sich spätestens zur Mitte oder zum Ende der Saison auch absolut auszahlen, glaube ich. Nach dem Leipzig-Heimspiel geht es nach Stuttgart und danach wirst du dir das sicher ganz dick im Kalender eingetragen haben gegen deinen alten Club.
Ja, also ja, das ist auch ein Spiel wie alle anderen. aber wenn man, also wenn wir jetzt unsere Leistung fortsetzen können gegen Leipzig und gegen Stuttgart, was auch schwer genug wird, aufgrund der kurzen Zeit zwischen die Spiele, aber auch weil die auch Qualität haben wie alle anderen Bundesligisten hat und insbesondere Leipzig finde ich sehr unangenehm. Was ich bisher gesehen habe im Video. Aber natürlich, wenn die beiden Spiele fertig ist, dann kommt Flensburg und darauf freue ich mich natürlich auch. Und man muss auch sagen, das ist auch einer der absoluten Meisterschaftsfavoriten für mich, der kommt. Und wann wir tatsächlich so gut sein sollte, dass wir die nächsten zwei Spiele bis dahin gewinnen können, dann haben wir ja auch da ein Topspiel. Also da können wir ja, es ist immer noch früh, aber man muss sagen, das ist ein Topspiel. Und das wird ja extrem spannend.
Über deine Zeit in Flensburg sprechen wir später noch ein bisschen ausführlicher. An dieser Stelle noch ein Hinweis, es gibt übrigens noch Tickets für dieses, es ist, also ein Topspiel ist es so oder so, also egal wie es bis dahin, wie wir bis dahin performt haben, Flensburg, das waren noch nie Spiele, wo die zu uns gekommen sind und die Punkte einfach mitgenommen haben, umgekehrt natürlich auch nicht. Das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Ritt. Und ich denke, unterschätzen tun wir Gegner sowieso nicht. Also auch in Stuttgart haben wir haben letztes Jahr in Stuttgart auch nicht gewonnen. Also ich glaube schon auch, dass das sehr, sehr spannende zwei Spiele werden. Ach so, ja gut, fürs Leipzig-Heimspiel brauche ich keine Werbung mehr machen, ne? Weil wir laufen ja nach dem Leipzig-Heimspiel. So, siehst du, der Moderator ist dann auch zeitlich und chronologisch auch gerne mal ein bisschen verwirrt. Schauen wir mal auf den Rest der Liga. Gab es bisher etwas, das dich überrascht hat? Also ein Ergebnis, ein Spieler, vielleicht auch ein Löwe?
Ich finde, das hat mich, vielleicht sind wir meine größte Überraschung. Okay. Natürlich glauben wir an unser Projekt hier, aber man muss auch einfach sehen, wie tief das Projekt Rhein-Neckar-Löwen letztes Jahr war, also gesunken von den Erwartungen und alles und wie die Spieler einfach das so schnell mehr oder weniger aus dem Kopf hat und einfach marschiert. Und das ist für mich doch eine Überraschung, dass wir es relativ konstant bisher reingekriegt haben. Jetzt muss der Seid ja gucken, wie das sonst ist. Sonst finde ich, ist das gelaufen, wie man mehr oder weniger erwarten können. Ich finde, der Giesel von Berlin finde ich auch extrem schnell reingekommen in der Liga und was er jetzt hier gegen Stuttgart gemacht haben in erster Halbzeit, der dreht er ja das Spiel. Also der entscheidet einfach das Spiel gegen Göpping eigentlich genauso. Und das ist schon so schnell in der Bundesliga, es ist einfach zu behaupten. Das finde ich sehr stark. Natürlich ist er auch Däne. Macht mir natürlich nicht weniger stolz. Aber ich finde, das ist vielleicht für mich der größte Überraschung.
Aber glaubst du, dass auch er irgendwann, ich sag mal, in der Realität ankommt? Weil die Bundesliga wird ja erst richtig schwer, wenn wir mal ein halbes Jahr hinter uns haben und er dann auch mal die European League und Co. noch mit in den Knochen hat.
Mal schauen. Also er hat ja auch, das unterschätzt man manchmal, glaube ich, wenn man in Deutschland sind und auf anderen Ligen guckt. Aber in Dänemark, wenn du dänische Meister wärst, wie er mit GOG, spielen die genauso viele Spiele wie der deutsche Meister, dass du Champions League Final vorkommt. Die Jahr, wo Aalborg weiterkommt, in Final Four, haben die genauso Spiele wie Kiel gehabt. Klar ist einige Spiele aufgrund der Modus anders, aber die kennen trotzdem diese Pensum. Und der dänische Liga ist auch nicht so eine Liga, wo du denkst, so gewinne ich auch mit der falschen Hand.
Die Intensität ist glaube ich, nochmal eine andere in Deutschland, aber die dänische Liga ist für mich sowieso die Upcoming-Liga momentan. Also da herrscht so eine große Handball-Euphorie. Ich habe das erst vor ein paar Jahren erfahren, dass jahrelang in Dänemark die deutsche Handball-Bundesliga im Free-TV gelaufen ist. Aber die dänische Liga entwickelt sich ja brutalst gerade.
Ja, die holen auf jeden Fall viele Stars zurück, kann man sagen. Und das, glaube ich, wird auch was Gutes tun für Zuschauer etc. Aber ich finde, das ist eigentlich keine Entwicklung, die jetzt stattfindet. Klar, Aalborg mit den Superstars und so, aber ich finde, der Qualität über die letzten 5-6 Jahre in der dänischen Liga von Position 1 bis 10 ist einfach richtig, richtig gut gewesen und auch ein Stück über die anderen skandinavischen Ligen. Und ist auch nicht so weit von der deutschen Bundesliga. Also sehe auch, dass das GOG letztes Jahr auch Lemgo schlägt in der European League da und die sind nicht so weit davon entfernt. Und das, glaube ich, hat man manchmal, wann ich so mit Deutschen spreche. Ja, deutsche Bundesliga ist der härteste Liga, das ist auch der härteste Liga der Welt. Aufgrund, die, wie du sagst, die Intensität, die Stimmung in die Hallen, aber auch die Abstände zu fahren. Wir können nicht einfach einen Privatflug nehmen wie Hoffenheim, wenn die in Dortmund spielt am selben Tag und dann wieder zurück. So läuft es halt nicht. Und das alles, finde ich, für mich macht das so der härteste Liga der Welt. Aber ich finde, der dänische Liga, der französische Liga, so weit entfernt ist das nicht.
Sind wir uns tatsächlich sehr einig. Ich finde es manchmal sogar ein bisschen... ja, jetzt muss ich gucken, dass ich kein falsches Wort benutze. Ich finde es manchmal ein bisschen, dass man sich zu sehr noch was drauf einbildet in Deutschland, dass man immer noch da so dran festhält und wenig aber dafür tut, dass es vielleicht auch so bleibt. Ich glaube, dass wir diesen Spruch, stärkste Liga der Welt, immer so verteidigen als Spruch, aber ich habe das Gefühl, dass andere Ligen einfach extremst aufholen.
Ja, aber ich glaube, das wird immer noch so bleiben, weil alleine aufgrund der Zuschauer Größen in Deutschland, alleine aufgrund der Fernsehpaket und alles, hat man eine andere Ökonomie und deshalb kann man immer noch die Ligen quasi, also das ist ja immer noch ein Traum für jeder Däne, in der Bundesliga zu kommen. Klar gibt es die Stimmen für die absolute Topstars, das heißt, das ist viel zu viel.
Da waren jetzt ein paar. Mahé hat es gesagt, Karabatic hat es gesagt.
Ja, gut, aber trotzdem für einen jungen upcoming Spieler ist das schon, wenn ein deutscher Bundesligist anruft. Das merkt man auch jetzt hier. Also ich komme hier nach Rhein-Neckar-Löwen und ich habe ein paar Freunde so in Dänemark und ein Spielerberater und die ruft alle an, weil die wollen alle nach Deutschland. Die wollen alle sich messen lassen, die wollen alle in die großen Arenen spielen. Und das ist halt in Deutschland, wo man öfters diese Gefühl haben. Also in Ungarn spielst du manchmal auch in einer Schulhalle. das tut man ja nie hier. Also da ist schon andere Bedingungen.
Sind die Rhein-Neckar-Löwen in Dänemark besonders populär oder populärer geworden, dadurch, dass wir unsere größten Erfolge mit Nikolai Jakobsen erzielt haben?
Ja, also ich würde sagen, für einen Däne ist Rhein-Neckar-Löwen ein Top-Verein in Deutschland. Wo vielleicht die letzten paar Jahre das Renommee in Deutschland vielleicht ein bisschen so, Rhein-Neckar-Löwen, da kommt nicht so bald rum im Moment, aber in Skandinavien ist das immer noch ein Top-Verein. Und klar, damals, also das hat ja damals mit Gudmundur auch angefangen und mit der dänische Sponsor, der hier war, war der sehr viel Fokus auf Rhein-Neckar-Löwen gelegt, vergleichend zu anderen deutschen Vereinen. Man hat auch relativ früh skandinavisch geholt in Rhein-Neckar-Löwen. Und natürlich mit Nikolai, klar, und mit der Erfolg, dass er hier hatten, Wahnsinn, hat auch sehr viel Fokus da. Klar, fängt auch jetzt an, viele andere Vereine, oder nicht jetzt, das haben die schon über die letzten paar Jahre, aber auch viele Skandinavier zu holen. Und klar, verteilt das Fokus ist ein bisschen. Muss auch sagen, Rhein-Neckar-Löwen hat ja auch nicht so viele dänische Spieler mehr. Aber ich glaube schon, wenn man jeder skandinavische Kind fragt, ob Rhein-Neckar-Löwen ein großer Verein ist, dann glaube ich, sagt alle ja. Also das ist, und ich glaube auch für viele Spieler, wenn die wählen können zwischen Göppingen und Rhein-Neckar-Löwen, dann glaube ich, würden die meisten spontan Rhein-Neckar-Löwen sagen.
Das hören wir ja gerne. Das so ein bisschen Balsam auf die Seele nach den letzten Jahren. Apropos Dänisch oder Däne, wie sieht es denn eigentlich mit der Schulter von Niklas Kekelöcke aus, deinem Landsmann?
Das ist in Besserung. Der trainiert jetzt wieder volle Pulle. Der hat letzte Woche bei Hamm hat er ein kleines Reiz gemerkt und da haben wir gesagt, nö, Elias hat das super gemacht. Wir nehmen Elias mit, müssen wir nicht da, aber wir gehen davon stark aus, dass er jetzt hier komplett durchschlägt jetzt, trainiert richtig gut, gestern auch super Training gehabt. Ja, ich glaube, das ist vorbei mit der Schulterverletzung.
Sehr gut. Dann drücken wir da die Daumen, dass er uns schnellstmöglich wieder zur Verfügung stehen kann, vielleicht ja auch schon gestern im Spiel gegen Leipzig. Also immer wieder, bei uns ist echt ein bisschen so ein Klassiker, weil wir ganz oft diese Verschiebungen zeitlicher Art haben. Man hat das Gefühl, dass ihr schon auch gerade so ein, dass ihr relativ früh einen Flow einfach gefunden habt, so mit allem zusammen. Du hast ja auch gerade selber gesagt, so viele Veränderungen in der Mannschaft, jetzt rein personell, gab es ja jetzt eigentlich gar nicht, also zwei zentrale Neuzugänge, aber ansonsten ist das Team ja schon auch noch so zusammengeblieben. Ist dieser auch dieser Flow, der wichtig war, um dann auch vernünftig in die Saison reinzukommen? Weil ihr habt ja zum Beispiel eine schadlose Vorbereitung gespielt.
Ich glaube schon, dass wichtig war, positive Ergebnisse zu haben. Aber vielleicht auch das Wichtigste, und was Sebastian einfach überragend macht, das ist das Fokus weg von den Ergebnissen. Und Fokus auf, dass wir arbeiten müssen, Fokus, dass wir unsere Ziele setzen müssen, in wie wir arbeiten, wie wir, was wir erreichen mit Arbeiten, wie wir spielen, wie wir die prozentual unsere Abschlüsse hinkriegen, wie wir prozentual unsere Tore macht. Weil da wird auch der Zeitpunkt kommen, wo wir nicht mehr gewinnen. Dann ist es wichtig, dass man seinen Fokus auf was anderes dann Ergebnisse hat. Und insbesondere, glaube ich, wenn man der Phase hinter sich haben, was Rhein-Neckar-Löwen haben, dass wir nicht so sehr fokussiert ist auf, jetzt haben wir ein Tor verloren, jetzt haben wir ein Tor gewonnen, aber dass wir vielleicht unsere Erfolge woanders finden. Klar freuen wir uns jedes Mal, wir gewinnen. Und klar ist das auch so, weil man mehr, das mehr man gewinnt, das stärker wird das Selbstvertrauen auch. Das ist unbestritten, aber ich glaube, es ist wichtig, auch das Fokus woanders zu haben.
Was macht Sebastian Hinze für dich aus? Also für alle Fans, die uns jetzt zuhören und den Podcast mit Sebastian nicht gehört haben, den haben wir ja vor 2 Wochen veröffentlicht, hört da gerne nochmal rein, da erzählt er ja auch selber sehr viel über sich, aber er sagt ja auch immer oft, ja, da muss man andere fragen. So, also er will ja oder nicht so gerne über sich selber sprechen. Was macht denn Sebastian Hinze als Typ, als Trainer aus?
Ich kenne mich ja relativ kurzfristig. Mhm. Wir haben uns ja erst kennengelernt, kurz vor wir hier beide angefangen hat. Aber ich finde, er ist unglaublich ehrgeizig. Der möchte jeden Detail wissen, der möchte jeden Detail ausarbeiten, der möchte in jedem Detail selber mit an Hand haben. Dann ist er aber auch so, dann ist er auch so, der Vertrauen auch, also vertraue sein Team. Sein Spieler, sein Trainerkollegen und danach kommen wir zusammen und dann ist er natürlich auch interessiert in was wir dann damit einbringen möchte. Beispielhaft Krafttraining von Flo. Klar, vollstes Vertrauen, dass Flo das super macht, trotzdem will er gern wissen, was da ist und was passiert. Und das zeichnet ja seine Ehrgeizigkeit aus. Und daneben ist er auch ein super Typ. Letztes, glaube ich, hat er eine Frage gestellt wegen Humor, aber das ist eigentlich. Das war ein bisschen so bei uns beiden am Anfang. Man muss sich ja erstmal finden. Ich finde, das läuft einfach super gut zusammen. Also der sorgt dafür, dass der ein gutes Klima ist durch seine Art und Weise zu sein als Mensch. Auch wenn er manchmal ein bisschen grümmelig ist, so sind wir alle ja. Das Wichtigste ist, er ist komplett ehrlich und gibt immer sich selber 100%. Und das finde ich, da kann man richtig gut mit umgehen.
Aber sein Humor ist schon speziell.
Ja, meine wahrscheinlich auch. aber trotzdem finde ich, das passt schon. Das passt zu der Mannschaft, das passt zu uns als Trainerteam und das ist ein sehr positiver Weg rein, obwohl wir auch was schaffen würden.
Also wir haben alle so von rundherum einfach ein gutes Gefühl bei euch so, weil es einfach, man sieht, dass das in, also selbst wenn das jetzt, wenn jetzt die Ergebnisse ja auch vom Spielplan ja nochmal anders und so, die Ergebnisse so noch nicht da gewesen wären, aber man hat einfach das Gefühl, dass die ganze Mannschaft eine andere Einstellung an den Tag legt, als das das letzte Jahr und auch davor so ein bisschen gewesen ist und das ist ja zu einem riesig hohen Prozentsatz ja euer Verdienst. Also wir glauben auch, dass das alles sehr gut zusammen passt und freuen uns, dass ihr alle da seid.
Das freut mich. Wir freuen uns auch, hier zu sein.
Dann wechseln wir von der ersten in meine Lieblingskategorie.
Löwen fragen Löwen.
An dieser Stelle heißt es feuerfrei, vor allem für eure Fragen, liebe Löwenfans. Auch dieses Mal haben uns sehr viele Fragen erreicht. Zunächst mal hören wir aber, was unser Athletiktrainer Flo Schulz von dir wissen will.
Michael, meine dänische Frohnatur, hallo. Du, ich habe folgende Frage. Dass du ein überragender Sportsmann bist, hast du ja schon mehrfach unter Beweis gestellt. Aber nun ist es ja so, dass jeder irgendwo seine Achillesferse hat. Und da wollte ich mal wissen, ob es irgendeine Sportart gibt, in der du schlagbar bist. Ich freue mich auf deine Antwort. Bis dann.
Bist du so gut in allen möglichen Sportarten?
Ah, definitiv.
Oh.
Aber Flo ist besser.
Okay.
Wir
okay.
haben hier ein Trainingslager, ein bisschen Zentrum auch, haben wir so kleine Spielchen gemacht gegeneinander. Und irgendwie ist Führer immer und sind immer gut im Gänge und dann verliere ich. Und ich glaube, ich stehe jetzt 6-0 zu Flo. Und das geht vom Croquet bis Basket bis Lattenschießen. Ja, eigentlich alle Sportarten. Das nervt mich tierisch, weil ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich besser bin.
Okay.
Aber kriege das nicht auf der Platte. Darauf entsteht ein bisschen Spaß zwischen Flo und ich.
Witzig. Also der letzte Däne, der hier groß gewettet hat, was Sportarten anging, war Mads Mensah gegen Andy Schmid. Und er hat auch gewonnen gegen Andy Schmid. Er hatte dann für einige Wochen, wenn es nicht sogar Monate waren, blonde Haare. Sah fürchterlich aus. Aber ihr spielt nur um die Ehre.
Aber bisher ja. Ein bisschen Aufräumen zum Abendessen und so war dabei. Aber sonst nur um die Ehre. Und das war tatsächlich, ja, im Moment bin ich sehr gekränkt.
Oh, okay. Ja, vielleicht mal ein bisschen Einsatz reinbringen. Vielleicht könnten wir deinen Bart färben.
Boah, hat das nicht Farben genug?
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze noch mal ein bisschen mehr Reiz bekommt, wenn noch ein Einsatz dabei ist. Aber das war damals...
Ja, aber da muss es, glaube ich, ein bisschen Erfolg haben, bevor wir so hohe Einsätze setzen.
Noch ein bisschen drauf hintrainieren. Das war damals so witzig. Der Andy Schmid hatte ja so eine große Klappe und er hat nie im Leben glauben können, dass Mads Mensah ihn schlagen kann. Und das war so eine witzige Geschichte und wir haben das ja alle gar nicht mitbekommen. Auf einmal hatte Andy Schmid blonde Haare und auf einmal wusste jeder, was da passiert war. Also ich finde sowas immer sehr lustig, zeigt ja auch, dass man sich im Team gut versteht. Dann gibt es Fanfragen, die wir über Instagram bekommen haben. Lili Geb 9, ich liebe diese Instagram-Namen, fragt, wer ist der lustigste Löwe?
Puh, das ist eine gute Frage.
Das ist nämlich auch ein Titel, der ja auch bei Mads Mensah lag, ganze Zeit lang.
Ja, er ist ja nicht mehr da.
Ja, ist uns aber aufgefallen.
Er war tatsächlich sehr lustig, auch in Flensburg. Wer ist der lustigste Löwe? Ich finde Philipp Awansu ist sehr witzig und ein super, super Typ. Das ist tatsächlich sehr lustig. Manchmal auch ein bisschen mit ihm selber so als Einsatz, aber der ist ein lustiger Typ.
Und Appelgren nicht mehr oben?
Der ist auch witzig. Der ist auch witzig, aber ja, irgendwie habe ich mit Philipp ein bisschen mehr gehabt am Anfang hier und ich finde ihn sehr, sehr witzig.
Ich auch, sehr cool. Joshua HNGN fragt, wie übrigens sehr viele andere auch, die Frage gab es dann wohl öfter, wer ist dein Lieblingshandballer?
Zur Zeit oder aller Zeiten?
Steht jetzt hier nicht. Sag mal aller Zeiten.
Das ist, ich war tatsächlich früher sehr großer Fan von Thomas Svensson als Torwart. Das ist ein bisschen, das ist nicht so normal, dass man das war, aber ich fand ihn einfach ein überragender Torwart und Sportsmann. Haben wir auch ein paar Mal mit ihm getroffen über der Zeit und ja, da habe ich immer bewundert.
Können wir ja hier auch ein Lied von singen. Thomas Svensson hier als Co-Trainer, als Torwarttrainer ja auch eine absolute Legende und vor allen Dingen menschlich überragend. Also und momentan?
Ich finde, leider war er lange verletzt, aber Lasse Möller, der jetzt in Flensburg, glaube ich, eine große Rolle spielen wird, finde ich so elegant und also er kann alles mit dem Ball. Und ich fand seine Zeit in GOG in Dänemark war er richtig, richtig stark. Und der genießt es immer zu sehen.
Bei so Geschichten drücken wir natürlich immer ganz fest die Daumen, dass alle gesund bleiben, ne? Weil das haben wir auch bei Michael Appelgren gemerkt, wobei so zurückzukommen ist natürlich auch schon wieder krass, aber das ist ja auch nicht selbstverständlich. Markus Sadi fragt, wie empfindest du die Zusammenarbeit mit Sebastian Hinze und seinem Humor? Das scheint also auch bei den Fans ein Thema zu sein. Das haben wir ja gerade schon mal ganz kurz gehabt, das Thema. Würdest du sagen, es verbessert sich?
Ja, ich glaube, wir verstehen uns. Das Humor war tatsächlich ein bisschen zum Spaß nebenbei. Ich finde das super. Man kriegt Verantwortung. Ich kriege Verantwortung als Co-Trainer. Ich muss aber auch liefern. Und
ja, ich finde, das funktioniert richtig gut. Und manchmal, wenn Sebastian einen schlechten Tag, aber wenn er einen krummeligen Tag hat, nehme ich ein bisschen anders Rolle ein als Co-Trainer. Und wenn er voll fokussiert ist, ziehe ich mir gern zurück. Und ja, ich finde, das funktioniert echt perfekt.
Aber er hat ja gesagt, dein Humor ist unlustig hier im Podcast. Was hat er denn damit gemeint?
Ich weiß nicht, also er kommt ja aus Ruhr, aus Ruhr, und ich glaube, da ist nicht so viel zum Lachen, und ich lache gerne. Aber das muss ja für seine Rechnung stehen.
Ja, also man merkt, dass ihr wirklich gut miteinander klarkommt, aber dieses Humorthema scheint eins zu sein, dass wir noch ein paar Mal in diesem Podcast haben werden. Dann haben wir noch die Frage, welches ist die beste Übung, um die Jungs mal so richtig fertig zu machen?
Ja, ich finde, Abwehr-Drills nennt Sebastian das, also so Abwehr-Grundübungen, wo man ein bisschen kämpfen, 1 gegen 1, 2 gegen 2, ohne Ball auch manchmal, das schlägt auch nicht auf die Körper ein, und dann auch Tempo-Gegenstoß, hin- und rücklaufen, das ist auch, machen wir auch gern.
Und damit war es das auch, glaube ich, schon mit Kategorie 2. Vielen, vielen Dank für alle eure Fragen, und weiter so machen, auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass wir die Kategorie, wir hatten die kurz weg und jetzt ist sie wieder da, weil es einfach unfassbar viel Spaß macht. Und wir kommen zur dritten und letzten Kategorie und wollen dich einfach mal als Typen ein bisschen näher kennenlernen.
Löwen privat.
Hier schauen wir auf den Typen Michael Jakobsen, auf seine Handballlaufbahn und wie er zu den Löwen kam. Fangen wir doch mal chronologisch an. Du kommst aus Kokkedal, habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, Kokkedal. Ist ein kleiner Ort, 25 Kilometer nord von Kopenhagen. Eigentlich bin ich in Kopenhagen geboren und hat da auch die erste Lebensjahr verbracht, aber ich bin aufgewachsen in Kokkedal, so kann man das sagen.
Durch die Nähe zu Kopenhagen, wurdest du dann auch Brøndby-Fan?
Das ist natürlich das Umfeld, das damals bestimmt haben, und das hat Spaß gemacht, auf Stadion zu sein, und ja, dann wurde es eine Passion für mich.
Also bist du auch ein bisschen Fußballkenner und kannst sicher auch die Leistung unserer Jungs beim Fußball beurteilen?
Ja, leider. das ist keine schöne Spielerei, aber okay, dänischer Fußball ist ja auch keine hohe Standard hier in Deutschland, und das ist wahrscheinlich, ich bin Kummer gewohnt.
Du hast es noch netter ausgedrückt, als Sebastian Hinze es ausgedrückt hat. Der hat ja gar kein gutes Haar an der Fußballleistung gelassen, aber die Jungs sollen ja auch Handball spielen und nicht Fußball. Wie kamst du denn trotz Fußball dann zum Handball? Ich habe gehört, deine Eltern waren da nicht ganz unschuldig dran.
Nee, also ich bin, ja, obwohl das nahe zu Kopenhagen war das trotzdem mein Dorf. Und meine Eltern ist passionierte Freizeithandballtrainer, seit ich ganz klein war. Und auch vor meiner Zeit waren die immer im Verein. Und das ist quasi unser zweites Heim, war quasi der Handballverein, teilweise auch der Fußballverein bis ein gewisses Alter. Und da habe ich herausgefunden, das kann ich gar nicht. Und dann habe ich ein bisschen Handball gespielt, und das lief etwas besser. Auch nicht auf super hohe Niveau, aber wir haben viel Zeit verbracht, und das war ja. Unser Umfeld, soziales Umfeld, ist immer noch mein soziales Umfeld, meine Eltern, auch wenn ich zurückkomme und die besuche, dann sind wir auch viel in der Halle, und das ist halt der Umdrehungspunkt, so ein kleines Dorf.
Was fasziniert dich an der Sportart Handball?
Ich finde es eigentlich sehr einfaches Sport ist, aber doch sehr kompliziert. Das zeichnet das aus. Beispiel, ich bin auch Schullehrer, und Handball zu spielen in der Schule ist einfach doof, weil da viel, viel zu viele Regeln gibt.
Ja.
Aber im Endeffekt ist das ja, weil wir hier trainieren mit den Jungs, geht das darum, zu isolieren oder 2 gegen 2 zu spielen, und das einfach gut zu machen und das richtige Entscheidung zu treffen. Und das klingt erstmal relativ einfach, wo man mit Fußball ja die ganze Zone hat, mit Mittelfeld, Abwehr und sowas. Es gibt ja nie in Abwehr, in Handball, da läuft man hin und her und spielt ein bisschen Abwehr, spielt ein bisschen Angriff. So, im Endeffekt ist das ja relativ einfaches Spiel, aber doch relativ komplex. Und da finde ich einfach der Intensität super, super geil. Ich liebe da, wenn das ein bisschen
auf die Sache geht.
Glaubst du, dass das auch so ein bisschen der Grund ist, warum Handball international so unterschätzt wird? Also Beispiel, wir hatten dieses Thema mal in einer anderen Talkshow. Vielleicht kennst du die Aussage von diesem Quarterback von den Denver Broncos. Das war eine Geschichte, der ist in einen Podcast gegangen, wo die sich gegenseitig Sportarten vorgeschlagen haben in den USA, die man so da nicht kennt. Und dann ist der in diesen Podcast rein und hat gesagt, ich habe einen coolen Sport gesehen, der ist in Europa sehr populär, Handball. Und dann haben die sich so Videos angeguckt und haben sich total totgelacht darüber, dass Handball ja so mega einfach wäre. Da ist auch das Zitat gefallen, im Tor stehen alte Männer, die raten, wo der Ball hinkommt. Und am Ende des Tages hat er behauptet, dass er mit einigen seiner Freunde, unter anderem hat er da Patrick Mahomes genannt und LeBron James und so, er würde mit denen ein Team zusammenstellen und würde sofort die olympische Goldmedaille im Handball gewinnen. Ich komme gerade auf den Namen nicht wieder. Jay Cutler, das war damals ein Quarterback von den Denver Broncos. Glaubst du, dass, weil es nach außen hin so einfach aussieht, dass das der Grund ist, warum solche Leute sowas denken?
Keine Ahnung. Also das weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass das irgendwie kulturell verankert ist. Und insbesondere in den USA mit diesem Highschool-College-Thema, dass das da keine Rolle spielt, weil das Lobbyismus dafür viel zu klein ist, so keinen Stand hat. Aber ja, das sieht von außen einfach aus. Aber ich glaube, so Leute werden in Handball keine Chance haben, spätestens in der 15. Minute, weil die nicht gewohnt ist. Die sind der Intensität gewohnt, die sind die kurze Arbeit gewohnt, aber dann sind die auch gewohnt, Pause zu haben. Und das ist ja das Spezielle bei Handball, du hast ja viel Intensität, aber musst das auch über relativ lange Zeit halten. Klar hast du Pausen ab und zu, aber da gibt es ja nicht diese Timeouts, da gibt es nicht so viele Wechselspieler. Also das ist schon anders. Und das, glaube ich, wird schwer für die sein.
Also das ist ja sowieso klar. Damals haben dann auch, ich glaube, Stefan Kretschmer, Nikola Karabatic, die haben auch einfach nur ein Lächeln dafür übergehabt, weil das ist natürlich völliger Schwachsinn. Es war, glaube ich, sogar so, dass man dann versucht hat, ein Spiel zu organisieren, um das denen mal zu zeigen. Aber da hat in den USA natürlich von denen dann keiner den Mut gehabt, das auch wirklich mal zu machen. Aber wenn ich es richtig gelesen habe, hast du nie aktiv gespielt. Du bist quasi sofort Trainer geworden.
Nein, ich habe aktiv gespielt.
Okay, dann habe ich es falsch gelesen.
Glorreiche Jugendkarriere. Ich habe ein bisschen gute Jugendhandball gespielt, so ein bisschen dann ein bisschen Auswahlsteam so ein bisschen gemacht, aber ist nie im Profibereich gekommen.
Auf welcher Position hast du gespielt?
Rückraum Mitte, Rückraum links. Ich war nicht super gut, aber ich war auch nicht schlecht. Habe ein bisschen in Männer, so ein bisschen dritte Liga, so ein bisschen rumgeditscht, sage ich mal, ein bisschen Spaß gehabt, aber ich hatte nie das Zeug dazu, das komplett als Profi zu machen. Da habe ich mir gegen entschieden. Weil ich, glaube ich, am Ende nicht gut genug war, und zweites auch, weil ich einfach meinen Körper immer irgendwas hatte. Und dann habe ich gesagt, dann lebe ich mein Vereinsleben weiter und mache dann hier Trainer und spiele ein bisschen. Ich glaube, wir hatten irgendwie so eine dritte Liga-Mannschaft oder sowas. Da habe ich ein bisschen gespielt, aber ohne Vertrag und alles.
Du hast aber mit 14 schon deine erste Mannschaft trainiert?
Ja, so kleine Pupser, Achtjährige. Aber ja, ich war verantwortlich in dieser Dorf für so eine Gruppe von 25 Kindern. Natürlich war auch Erwachsene dabei, aber das fällt mir natürlich, diese Rolle einzunehmen, weil ich auch in diesem Umfeld einfach aufgewachsen ist, und deshalb war das kein Problem. Hat auch nicht viel mit Handballtaktik zu tun. Mhm. Aber das war die erste Schritte quasi in der Traineramt.
Aber verhält sich so eine Erwachsenenmannschaft nicht manchmal auch wie eine Horde Achtjähriger?
Ja, aber doch, die hören ein bisschen mehr auf der Pfeife.
Die Achtjährigen oder die?
Nee, die Erwachsenen.
Der nächste logische Schritt war die entsprechende Ausbildung. Du warst dann in Viborg und in Aarhus aktiv. Wie hat dich diese Zeit geprägt?
Das war ja, also ich war ja eigentlich von Kopenhagen nach Jylland ist das in Dänemark. Das ist zwei unterschiedliche Landesteile, Ost und West, wo Jylland ein bisschen ländlicher geprägt ist und Kopenhagen so ein bisschen der einzige Großstadt in Dänemark ist. War das für mich ein riesen Kulturunterschied. Weg von zu Hause, auch alleine
weg von zu Hause ohne die Eltern. Ich weiß, es war 20, Anfang 20, aber trotzdem, man steht da komplett alleine, man muss sich selber organisieren, man muss ein neues Umfeld suchen, man muss neue Freunde suchen, und das hat mir ein bisschen standhafter gemacht, und ich glaube, ohne diesen Schritt, Zwischenschritt, wäre ich nicht bereit gewesen, nach Deutschland zu gehen. Weil danach bin ich ja nach Deutschland gegangen.
2014, ne?
Und selbst da bin ich ein bisschen in Schäkern gekommen, weil das doch, obwohl Flensburg 5 Kilometer von Dänemark liegt, sehr unterschiedlich ist von der Philosophie, von der Kultur. Das war für mich auch schwierig am Anfang. Und auch diese, wir haben ja mit Jugendhandballer zu tun gehabt und diese, sozusagen, das geht um Entwicklung dieser Jugendhandballer, das geht nicht um das Ergebnis am Sonntag. Das war für mich schwierig, weil das war in Deutschland sehr eingeprägt, das geht um das Ergebnis und nichts anderes. Und da musst du alles für tun. So, das hat quasi alles, glaube ich, auf den Weg mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin, wo ich auch ein bisschen sicherer auf meine Füße steht. Auch, und ich glaube, das ist auch ein Teil der Erfolg hier für Sebastian. Er steht sehr sicher auf seinen Füßen, aber auch für mich, weil ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, wie es auf Leute zugehen soll, und ich weiß, wann ich ein bisschen in Schäkern komme, das kommt man immer irgendwie, dann weiß ich, wie ich damit umgehen soll. Und das hat mir den Zeit gebracht.
Was hat ihr denn dann, ich stelle mir das schon super schwierig vor, du kommst dann nach Deutschland, Mentalität ist eine andere, Sprache ist eine andere. Was hat dir dann am Ende geholfen in Flensburg, dass du damit dann auch gut, dich damit gut auseinandergesetzt hast?
Die ersten 2 Jahre war für mich hart, und am Ende hat Lubo, die ersten 2 Jahre habe ich seinen Sohn trainiert in die C-Jugend. Er hat die C-Jugend gehabt am Anfang, und nach 2 Jahren hat er gesagt, ich glaube an deinen Weg, du wirst jetzt hier eine Position haben bei der Nachwuchs, wo du auch was zu sagen kriegst, und wo du eigentlich mehr oder weniger zusammen mit den anderen natürlich, aber wo du ein bisschen mehr die Richtung aufsteckst, wie wir arbeiten sollen und so. Und das hat mir viel Freiheiten gegeben und auch viel Lust zu arbeiten gegeben, und neue Motivation. Dann habe ich auch meine Frau kennengelernt, jetzige Frau habe ich kennengelernt in 2016 auch. Es hat mir auch geholfen, mir besser wohlzufühlen in Flensburg. Aber sonst war das tatsächlich Lubo, der ja auch hier jetzt ein halbes Jahr war, mir ein bisschen den Schub gegeben hat.
War Lubo jetzt auch dafür verantwortlich, dass du zu uns gekommen bist? Hat er da mit?
Okay. Nein, da hat er nichts mit zu tun gehabt. Das war über einen gemeinsamen Kontakt von Sebastian und ich, der uns vorgestellt hat. Das war ja eigentlich so, dass Klaus das ja eigentlich weitermachen sollte, und das war ja alles relativ spät, und ich glaube, Sebastian war auch davon ausgegangen, dass Klaus das macht, und irgendwann stand Sebastian da und hatte keiner, und dann hatten wir einen gemeinsamen Kontakt in der Handballwelt, der uns quasi vorgestellt haben, weil ich auch so ihnen gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, jetzt den Sprung im Profihandball zu machen, weg vom Jugendhandball, ein bisschen anders Fokus. Und das hat halt gut gepasst in unser Gespräch, und ich glaube, mein Profil hat auch gut gepasst zu die Löwen, und dann ist das halt geschehen.
Und wir mögen deinen Humor.
Das ist schon mal was.
Und Sebastian wird ihn irgendwann auch mögen, das ist ganz, ganz sicher. An der Flensburg Akademie hast du ziemlich große Spuren hinterlassen. Ihr wart sehr erfolgreich. Unter anderem mussten das ja unsere jungen Löwen auch erleben, dass ihr sehr erfolgreich wart. Da gab es super, super enge Duelle. War das bis dahin dann auch die wichtigste Phase in deinem Handballtrainerleben?
Vielleicht von der Außendarstellung definitiv, weil das ist ja so, wenn man was gewinnt, dann wird man auch sichtbar in der Handballwelt. Aber eigentlich ist der Fokus ja gar nicht darauf raufgelegt in Jugendhandball. Und ich glaube, das war viel wichtiger, was von 2016 passiert ist damals, wo wir mit Lubo gesagt haben, so, wir machen keine Videovorbereitungen im Jugendbereich, wir legen den Fokus auf was anderes, wir legen das Training um, so ein bisschen Richtung, wie man das macht in Skandinavien. Mhm. Und wie wir da die Jungs nach vorne gebracht haben und wie viele Jungs wir eigentlich dadurch von
von nichts mal Auswahlspieler in der Bundesliga gebracht haben. Zum Beispiel Marek Nissen jetzt in Lübeck, jetzt spielt er zweite Bundesliga wieder, aber war letztes Jahr erste Bundesliga, der war nicht mal in der B-Jugend, in der Landesauswahl. Wir haben einfach gesagt, wir machen das auf einen anderen Weg und wir glauben an den Weg und das war für mich persönlich prägend für mein Trainerleben. Aber klar war das auch schön, Deutscher Meister zu werden, gar keine Frage. Und weil man jedes Jahr Deutscher Meister werden könnte, auf der Weg, wäre super. Da hatten wir einfach einen super Jahrgang. Also das muss man auch sagen. Und ja, da hatten wir auch ein bisschen Glück, dass der Rückspiel, das Löwen, das uns ein bisschen unterschätzt hatten. Und der Kulisse, was wir da auf die Beine kriegen könnte. Und da haben wir halt gewonnen. War auch schön.
Aber wir sind ja, das ist für uns ja gerade okay, weil wir haben ja jetzt gerade gewonnen, zuletzt. Die beide Meistertitel A und B-Jugend befinden sich ja gerade hier in Kronau, wo wir natürlich sehr stolz drauf sind. Was macht denn für dich die Arbeit mit jungen Handballtalenten aus? Was sind so die wichtigsten Aspekte?
Ah, für mich ist das, dass wir die jungen Menschen beibringt, auf eigene Beine zu stehen. Dass wir die jungen Menschen beibringt, der Eigenmotivation zu haben, das extra Schritt zu gehen. Und das ist für mich auch das größte Fehler, ich sehe bei jungen Menschen, der aus der A-Jugend kommt. Beispielhaft, ich bin gerade Deutscher Meister geworden. Jetzt komme ich in ein Profi-Umfeld rein und dann spiegelt die sich in etablierte Profis, der ganz schön andere Bedürfnisse haben, was Training angeht, was Einstellung angeht, was wie man zu der Sache Sport gehen soll. Und die haben nicht diese sichere Hafen, sage ich mal, vom Nachwuchs, wo jeder die Planung stellt für die, wo jeder sagt, jetzt musst du machen, jetzt musst du. Und das ist für mich das Wichtigste, dass wir die Jungs lernen als Jugendtrainer, das ist diese Eigenverantwortung. Ich bin selber für meine Entwicklung zuständig. Und wenn wir das die jungen Menschen beibringen können, dann glaube ich, kriegen wir deutlich mehr Talente durch das System.
Ja. Beschreib uns doch mal insgesamt deine Aufgabe hier. Du bist neben dem klassischen Co-Trainer ja noch für einige andere Dinge zuständig, unter anderem auch Stichwort Junglöwen, Scouting.
Ja, also klassisch Co-Trainer bin ich ja. Aber ja, ist richtig, ich habe ja durch meine ursprüngliche Nationalität oder jetzt auch meine Nationalität und skandinavische Zuhörs, dann habe ich natürlich einen Vorteil da, dass wir ein bisschen mehr in Skandinavien unterwegs sind und da auch die Berater und die Spieler auf deren eigene Sprache zugehen können. Das wollen wir gern ausnutzen. Um auch da die Talente ein bisschen früher zu entdecken und vielleicht auch ein bisschen früher zu binden an der Rhein-Neckar Löwen und emotional zu binden an uns, sodass man auch irgendwann der Wechsel vollziehen kann. Das wäre ein Teil meiner Aufgabe. Aber in engen Zusammenstimmung mit Sebastian, weil Sebastian ist halt nur der Chef im sportlichen Bereich und ist auch der Chef dafür zu sagen, wie stellen wir der Kader auf in die nächsten 3 bis 5 Jahren. Weil darum geht's. Und da ist natürlich meine Verantwortung, da Vorschlag einzuholen und Sebastian auf Leute aufmerksam zu machen, dass er jetzt noch nicht kennt. Und zusammen auch analysieren. Dann ist richtig, dann ist das ja ein Teil der Strategie, auch über die nächsten 3 bis 5 Jahre bei den Rhein-Neckar-Löwen, dass wir gerne Junglöwen zu Rhein-Neckar Löwen Profis machen möchte. Und da glaube ich, ist genau dieses Thema Selbstständigkeit sehr, sehr wichtig, weil also hier bei den Rhein-Neckar Löwen im Jugendbereich werden vieles für die Jungs gemacht, was auch gut ist. Aber da manchmal muss man auch ein bisschen der Anspruch an die Jungs anpassen. So wie Philipp ist ein super, super talentierter Junge, beispielhaft. Aber der hat noch ein paar Stellschrauben zum Schrauben drauf. Und wir sehen auch die 03er, der jetzt hochkommt, machen das alles super, hat handballerisch richtig, richtig viel drauf. Aber die müssen auch wissen, wie viel muss ich dafür einig arbeiten, das nächste Schritt zu machen. Und ich glaube, dass es manchmal bei den Jungs so ankommt, ich bin jetzt erfolgreicher Jugendhandballer, jetzt gehe ich im Männerbereich, jetzt läuft alles von alleine. Jetzt kriege ich auch Geld dafür, jetzt ist alles richtig gut. Aber das ist ja falsch. Und in Handball ist das halt so, wenn man 24, 25 Jahre alt
ist das normalerweise da, wo man durchschlägt, weil da ist der Körper dafür bereit und dass man auch reifen Kopf, um die Entscheidung zu treffen. Aber du kannst ja nicht von 19 bis 24 nichts tun.
Klar.
Da muss man auch was investieren. Und das ist meine Aufgabe. Zusammen mit Daniel hier, der ja Jugendkoordinator ist und einen super Job macht mit den Jungs und wirklich die top vorbereitet, wie er kann, handballerisch, so im Männerbereich. Und das muss wir halt gucken, ob wir damit erfolgreich werden, auch einige Spieler reinzukriegen.
Daniel, gerade frisch ausgezeichnet als Handballtrainer, Handballjugendtrainer des Jahres in Deutschland. Da haben wir offensichtlich auch für die Junglöwen wirklich ein richtig gutes Team zusammen. Ich würde da gerne mal ganz kurz nochmal einhaken. Wir sitzen jetzt gerade hier, wir zeichnen ja immer im Internat auf, im Pool-Billardraum quasi, wo auch der Kicker steht und so. Und man kriegt ja schon auch einen Eindruck von diesem Internat. Man kriegt schon auch den Eindruck, natürlich wird für die Jungs viel gemacht. Die werden sich wahrscheinlich nicht wirklich um ihre eigene Wäsche kümmern müssen und Co. Wo ist denn für dich so eine Grenze? Wo sagst du denn, das müssen die selber können? Da müssen die selber auf gewisse Dinge, man darf denen nicht alles abnehmen.
Ja, jetzt muss aufpassen, was ich sage.
Nee,
also ich finde, das ist ja, man muss die Jungs mit einbeziehen in deren Planung. Man muss die Jungs mit einbeziehen in deren Verantwortung für, wann trainieren wir. Mhm. Man muss die Jungs die Möglichkeit geben, zu sagen, ich will jetzt mehr machen, dann was einige auf meinem Plan stehen. Mhm. Weil das ist eigentlich das, was die brauchen, wenn die weiterkommen. Also das ist so, die Jungs kommen zu uns, wir haben ein Ziel, das ist Hamm zu schlagen. Oder wer auch immer wir treffen. Und da haben wir in dem Moment wenig Rücksicht auf der junge Mann. Und das bedeutet auch, der ganze Trainingsplan ist ja hingelegt so, wir möchten jetzt Hamm schlagen. Das bedeutet, der Training wird so gesteuert, dass wir für das Spiel bereit sind und dass wir für das Spiel fit sind. Und natürlich ist das so, dass der junge Mann, der mit uns komplett mitläuft, eigentlich dafür so wenig tut, um seine eigene Entwicklung. Problem ist für uns, ist das manchmal schwer zu überblicken, die ganze Truppe. Und da ist es wichtig, dass die Jungs mitbekommen, von der Jugendzeit auch, ich fühle mich eigentlich nicht ausgereift, ich könnte mehr tun. Mhm. Und dann, die können so viel Hilfe haben. Die können einfach zu mir kommen, dann machen wir was. Die können zu Flo kommen, dann machen wir was. Und dass die das aufsucht und dass die das lernt, quasi deren, ja, sie selber da hundertprozentig so mitzubekommen, das ist wichtig.
Mhm. Aber ich habe ja so ein bisschen rausgehört, ihr seid mit den Leistungen unserer Jungen im Kader durchaus zufrieden. Du hast ja gesagt, das haben sie sich auch verdient durch die Vorbereitung, dass sie in Hamm so viel spielen durften und so.
Die machen das super. Aber man muss auch, also das ist ja auch kein, die sind ja auch nicht mit als Touristen. Die sind ja da, weil wir auch glauben an die. Wir glauben, dass die Handballspieler werden können, dass die Profi-Handballspieler werden können, dass die was für die Rhein-Neckar-Löwen tun können, dass die auch ein Stammspieler werden irgendwann. Aber dafür müssen wir natürlich auch, die müssen dann natürlich auch mehr tun. Ist das ja klar, dass ein junger Spieler, lass uns mal Helander nehmen, muss mehr tun als Uwe Gensheimer. Das ist, weil Uwe Gensheimer ist jetzt auf seinen Karriere, also irgendwie in der Herbst seine Karriere, wenn man so sagen können. Und da ist Helander ja überhaupt nicht. Und der muss halt einen anderen Trainingspensum fahren, dann Uwe. Und das die jungen Menschen zu verstehen zu geben, das ist halt schwierig. Weil die sehen Uwe, der kommt gut mit klar. Dann komme ich ja auch gut mit klar. Aber das ist ja nicht der Wahrheit. Und das, was früher gab, dass man könnte auch jetzt hier, gehen wir Samstagabend ein Bierchen trinken und dann spielen wir Montag, dann geht wohl. Da ist der Sport viel, viel weiter gekommen. Zum Glück. Ne? Also da ist ja eine riesen Professionalisierung in Handball stattgefunden. Wir sind noch weit hinter Fußball, Basketball etc. Aber trotzdem ist das so gekommen, dass man nicht einfach rausballern kann jedes Wochenende und trotzdem ein Top-Handballer werden, weil dafür ist die physische Anspruch schon zu hoch.
Mhm. Hast du dir schon ein Bild verschaffen können von anderen Talenten, die jetzt noch nicht bei den Profis mit dabei sind?
Ja, ich finde, wir haben unglaublich spannende Talente dabei in der Nachwuchs. Der Valentin Klaios in der dritten Liga, Kreisläufer, finde ich, macht super. Ich finde, haben in der A-Jugend der David Moret, macht das extrem gut. Er war ja auch bei uns gegen Wetzlar dabei. extrem interessant, gute EM gespielt. Wir haben auch in der A-Jugend der Playmaker, er wird Maui genannt. Der ist auch sehr spannend, finde ich. Also wir haben schon viele Talente. Die Frage ist, wie können die alle integrieren? Und wir müssen gucken, wie kriegen wir die weiter in der Karriere und immer noch für die Löwen bereithalten und quasi so arbeiten, dass wir die auch irgendwann zurückgreifen können. Weil wir können nicht sehen, der jetzt aus der A-Jugend kommt, wer der Profi oder wer der nicht Profi.
Ja.
Und da müssen wir halt Wege finden. Und das ist auch ein Teil meiner Job, mit den Jungs zu sprechen, aber auch mit umliegenden Vereinen oder Vereinen in Skandinavien oder Frankreich und gucken, wie wir die Jungs da weiterhelfen können.
Mhm. David Morey ist ja schon ein großer Name, muss man sagen, bei uns, bei den Rhein-Neckar-Löwen. Er ist sehr bekannt, weil ich weiß auch schon gar nicht mehr, gegen wen war es, Leipzig? Ich glaube, es war gegen Leipzig. Da hat er uns ja das Spiel einfach gewonnen. Da kommt ein junger Mann, macht sein erstes Bundesligaspiel in einem Alter, wo man sich, also wir mussten alle gucken, okay, welcher ist denn das jetzt eigentlich? Weil wir ihn gar nicht kannten, aber wir waren auf seiner Position, da war ja niemand mehr da. Er hat auch sogar durchgespielt, sein erstes Bundesligaspiel und macht, glaube ich, 5, 6 Tore in einer unfassbar wichtigen Phase. Glaubst du, dass das bei so einem Jungen, wenn wir den jetzt mal als Beispiel nehmen, ist das positiv, weil der sieht, was er erreichen kann oder ist das, boah, da will ich wieder hin? Oder ist es vielleicht sogar auch ein bisschen negativ, weil er sich vielleicht wähnt, schon auf einem Niveau, auf dem er vielleicht noch gar nicht so richtig ist?
Ich glaube, dass durchaus positiv ist. Für der Junge, er zeigt es, der ganze Handballwelt wird auf ihm aufmerksam gemacht. Das ist ja super für seine Karrieremöglichkeiten. Und ich glaube auch, dass es super, diese Erfahrungen zu kriegen und wenn man bereit ist, diese Erfahrungen zu kriegen in so einem jungen Alter, soll man das ja auch haben. Aber ich glaube auch, der Junge braucht auch Hilfe, um das richtig einzustufen.
Mhm.
Und er braucht auch Hilfe, weil das ist schon was anderes, ob man jeden Tag gut sein wird oder ob man das jeden 10. Tag gut sein ist. Und das muss er natürlich lernen. Und das ist ja eine Phase, aber ich glaube schon, dass er das auch lernen kann. Er arbeitet unheimlich gut, der marschiert immer. Und er ist auch, der Nase, sage ich mal, ist nicht so hoch. Ich glaube, da kann was werden.
Wir sind sehr stolz auf unsere jungen Löwen. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Das hat uns letztes Jahr stimmungsmäßig auch ein bisschen über Wasser gehalten, weil das war einfach schön zu sehen, dass wir immer wieder neue Leute rangeholt haben, die dann Bundesliga gespielt haben und gute Auftritte haben. Auch Leon Zacharias und Co., der jetzt bei den Eulen spielt. Ich glaube, dass wir hier bei den Löwen schon auch, dass es die Fans auch sehen und auch wertschätzen, dass wir hier gute Jugendarbeit leisten. Wir haben jetzt zum Ende noch ein bisschen was vorbereitet und zwar gibt es, das ist die News für die Fans, gibt es seit neuestem nämlich endlich die neuen Autogrammkarten. Und das ist wohl immer ein super heikles Thema bei der Mannschaft. Ich wusste gar nicht, dass die da so eitel sind. So schlimm? Echt? Oha! Wir wollen mit dir jetzt mal einmal die Autogrammkarten durchgehen und du gibst mal eine kurze Bewertung ab, ob wir bei der Auswahl der Bilder, ob wir das gut gemacht haben. Du musst sie ein bisschen so hoch halten, dass ich sie auch sehen kann. Also wir starten mit
David Späth.
David Späth.
David, ja.
Ja.
Ja. Also er sieht ja aus wie ein harter Hund hier. So würde ich ihn in der Alltag nicht einschätzen, aber ist ja ein hübscher Mann auf diesem Foto. Und deshalb muss er
ich finde, er guckt ein bisschen traurig, oder?
Ich finde, er sieht sehr fokussiert und er ist bereit zum Spiel. So sieht er nicht immer aus zum Training. Er lächelt auch.
Aber wir sind ja froh, dass er wieder fit ist.
Genau.
Michael Appelgren.
Ja. Er sieht aus, wie er gleich der Ball fressen wird. aber trotzdem sieht man, welche Maschine er ist.
Ja.
Und das finde ich echt, wenn man ihn als Spieler sieht und Mensch und Athlet. Das tut mir so leid mit seinen Verletzungen. Weil er macht eigentlich alles,
ja,
was er machen muss. Und der ist ja der Mensch, ich kenne, mit seinem Körper, der am engsten zu einem Neandertaler kommt. Also dass er wirklich hat nichts zu tun mit seine Persönlichkeit und sowas, aber wirklich wie eine Maschine. Also dass er, man sieht ja jeden Muskel.
Ja, ja.
Und das ist der Wahnsinn. Also da ist der Evolution gut zu sehen.
Oh.
Joel?
Ja. Der guckt aber böse.
Der guckt böse. ja, kriegt fast ein bisschen Angst, oder? Aber, ja.
Haben die das mit, haben die Spieler die Fotos selber mit ausgesucht? Nicht? Ah, okay. Also guckt der richtig böse.
Ah, fokussiert.
Ja.
Finde ich, passt schon. Dass auch die
hat der Fotograf das Shooting überlebt?
Das ist dieselbe Bilder auf der Leinwand, oder? Ja? Wenn man einläuft.
Also Wahnsinn.
Ja, da kriegt man noch Respekt als Gegner.
Auf jeden Fall. So, Mr. Sunshine.
Ja, tatsächlich.
Wenn wir, wir haben Patrick Kretzky jetzt hier. Also wenn man die nebeneinander hält, ne? So, dann der eine total fokussiert, Joel, und Patrick Kretzky, der könnte Werbung machen für alles eigentlich, ne? Dem kauft man alles ab mit der
Eigentlich schon. Meine Frau hat eigentlich gesagt, wo ich hier angefangen ist, oh, der Kretzky sieht immer so böse aus, wenn er rumläuft am Spielfeld. Aber ich finde so, es ist hier präsentiert, ist eigentlich so, wie er auch ist in der Mannschaft. Und ich finde auch, dass er Kapitän ist, finde ich, ist einfach eine super Sache. Ist immer 100% da und immer schafft immer positive Stimmung, und das ist echt ein cooler Typ.
Mit Patrick Kretzky verbindet mich immer diese eine immer wiederkehrende Geschichte, wenn die Leute zu mir sagen, ja, wie heißt denn nochmal euer Kleiner auf rechts außen? Und ich sage so, hä, Patrick Kretzky? Ja, Patrick Kretzky, weil die alle immer davon ausgehen, ja, Außenspieler sind immer relativ klein und so. Und dann sage ich jedes Mal, Leute, wenn ihr neben ihm stehen würdet, dann ist der immer noch ein ganzer Kopf größer als ihr. Klar, er ist nicht der Größte in der Mannschaft, aber er kommt ja auch deutlich über 1,90. Da merkt man dann immer so richtig,
1,89.
Bei 1,90, aber er ist ja groß, das ist ja ein großer, also nicht zu vergleichen mit Leon oder sowas. Ist immer so, wie die Leute unterschätzen das im Fernsehen immer komplett, wie groß er ist.
So ist es.
Oh.
Holbacher. Ja. Ja, das soll man nicht sagen, viel sagen, ne? Der ist einfach da.
Findest du nicht, dass das aussieht wie ein Modelfoto?
Model. Ach, dann ist. Für, weil ich weiß nicht für was dann. Er sieht aus wie einer, der gleich dir einen auf die Mütze gibt.
Aber für was könnte Yannick Holbacher damit Werbung machen? Als Model?
Keine Ahnung.
Ich finde auch, ist ein bisschen arrogant, oder?
Boah, gesundes Selbstvertrauen.
Gesundes Selbstvertrauen. Die Nase ist ganz schön hoch.
Aber hat er auch was, also muss man auch sagen, was erreicht, und macht das auch echt gut.
Goalie ist riesig wichtig für uns, finde ich. Das Christian sieht, Horsen.
Ja, Maschine.
Ja.
So sieht er auch aus, muss man einfach sagen. Der könnte ja, also das ist ja, jeder Fitnessstudio würde ja gern ihm auf den Poster haben, glaube ich.
Der könnte auch Werbung für IKEA machen als Kleiderschrank.
Das ist definitiv so.
Da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf, an wen erinnert er dich? Sofort, von seiner Bewegung, von seinem Aussehen.
Da ringt keine nicht? Glocken bei mir gerade, nee. Für mich ist Olle. Ich muss sagen, ich habe ja letztes Jahr, die letzten Jahre, ihm verfolgt im Wetzlar. Also ein super Typ, also von Spielfeld, und genauso ein super Typ ist er draußen.
Ja.
Und selbst er ist neu hier, aber schafft trotzdem, der ganze Mannschaft zusammenzubringen und richtig da, das macht richtig Spaß mit ihm.
Es gibt ja viele Spieler, die ihn ja auch als am meisten unterschätzter Spieler in der Bundesliga gehalten haben, weil er wirklich eine super hohe Qualität hat. Aber wenn man nicht genau hinguckt, wenn man nur so flüchtig hinguckt, dann hat man das Gefühl, Kim Ekdal-Duryea ist back, ne? Optisch, von der Bewegung einfach so sehr, also es gibt so viele Fans, die gesagt haben, also da müssen wir schon zweimal hingucken, dass das ein anderer Spieler ist. Natürlich ist er vom Spielertyp her ja auch total anders, spielt ja auch eine andere Position, aber es ist so, ich finde so ein bisschen anders, oder? Von Kim Ekdal-Duryea. Und auch die Lockerheit, die sind auch beide ähnlich locker. Ich weiß nicht, ob du Kim Ekdal-Duryea schon mal näher kennengelernt hast.
Nee, leider nicht.
Also menschlich sind die auch beide ein Schlag, und das ist für Ulle wirklich ein riesengroßes Kompliment. Also ich finde den auch, ist auch so einer, der lächelt immer, der strahlt immer auch eine gute Zuversicht und guten Optimismus aus. Oh, okay.
Der Philipp, ja.
Ja, wie findest du das Foto?
So wie Philipp halt ist. immer ein kleines Lächeln dabei.
Ja, aber nur ein kleines.
Ja, probiert ja hier ein bisschen Krieger aufzustrahlen, aber ich finde, man sieht sein freundliches Gesicht trotzdem, und das hat er immer dabei.
An ihm ist wirklich ein Model verloren gegangen, finde ich, ne? Der könnte wirklich Werbung machen.
Keine Ahnung.
Nicht? Okay.
Ich gehe nicht so viel in Aufsehen.
Schön finde ich, er hat auf der Autogrammkarte das Löwen-Logo in der Hand, weil das natürlich, ja, das hier sein Verein ist. Benjamin Helander, wir haben gerade über ihn gesprochen.
Ja, also es sieht ein bisschen, keine Ahnung, es sieht ein bisschen verloren aus hier. nein, er sieht, ja, er zeigt es auch kampfbereit, würde ich sagen.
Ich finde, er sieht aus wie von den Peaky Blinders. Das ist aber, glaube ich, ein Thema auch in der Mannschaft. Ne? Das forcieren die ja so ein bisschen. Ich glaube, Mikkel Appelgren gibt ihm dann immer diese Mütze. Die kennst du die Serie, ja, ne?
Nee.
Nee, ach so, okay. Es ist so eine Netflix-Serie, Peaky Blinders. Könnt ihr ja mal googeln. Dann wisst ihr sofort, was ich meine. Und Mikkel Appelgren hat ihm, glaube ich, mal so eine Mütze besorgt, damit er wirklich so aussieht.
Okay.
Also.
Witzig.
Du, wenn du es nachher gegoogelt hast, wirst du an mich denken und sagen, ja.
Muss ich machen.
Niklas Michalski.
Ja.
Ja.
Jo.
Das ist irgendwie normal, ne?
Weiß nicht, ich finde, er hat seinen Kopf sehr hoch hier. So kenne ich ihn nicht. Ich kenne ihn als einen steinharten Arbeiter, der auch alles tun, um besser zu werden. Und ja, aber...
Niklas Michalskis Haut hat genauso wie meine noch nie einen Sonnenstrahl gesehen, glaube ich.
Das könnte was. Aber das ist unglaublich in dieser Region, dass man damit durchkommt.
Ja, also er ist ja, glaube ich, hier aufgewachsen. Ich lebe jetzt erst 14 Jahre hier unten, aber ich meine, wenn wir beide mal unsere Beine vergleichen, dann ja, Maschine himself.
Definitiv.
Der also, Halil.
Ja.
Halil Yaganyaz.
Ja, sieht man auch, glaube ich.
Hat er euch auch ein bisschen überrascht oder wusstet ihr... Das wird genau so kommen, dass der kommt und den Leuten Angst einjagt.
Dass er einen unheimlichen Arbeiter kriegt. Aber trotzdem hat er mit seinem Ehrgeiz und seiner Einstellung und sowas mich auf jeden Fall beeindruckt. Wie ein Abwehr richtig, richtig viele abblockt, wie er immer nach vorne sprintet, nach hinten sprintet. Also der ist immer hundertprozentig. Und das hat mich schon beeindruckt. Und wann er rausläuft, also ich glaube, viele Frauen können so gucken, wenn er auf den hier rund läuft, im freien Oberkörper. Ah, ist schon krass. Also das habe ich noch nie erlebt.
Wahnsinn.
Das ist heftig.
Wahnsinn. Was ich gut fand, war, dass er sofort bei seinem ersten Heimspiel die Leute mitgenommen hat. Sofort, also man hat wirklich das Gefühl, er hat auch sofort in dem Interview nachher gesagt, dass er die Stimmung in der Arena so geil fand. Und wir müssen ja ehrlich zueinander sein, das ist ja nicht die Zuschauerzahl, die wir normal in der Arena haben. Also 4.100, boah. Wir waren früher immer so im Schnitt zwischen 7.000 und 8.000 im Schnitt, die da waren. Da sind 4.100 und er fand die Stimmung toll. Er war
ich auch. Also und ich finde bei Halil auch, also das ist keine Vorgespieltheit.
Ja.
Also so ist er. Er geht zu 100% rein und da ist diese Geste einfach ein Teil dieser 100%. Und ich fand auch, muss sagen, die Zuschauer zum ersten Heimspiel, also ja, da waren nur 4.000. Aber fand die Stimmung war gut. Haben wir auch so intern in der Mannschaft gesprochen. Und vielleicht ist 4.000 aktive Zuschauer besser als 6.000 passive.
Du hast sofort den Nagel auf den Kopf getroffen, wie wir in Deutschland
und
sagen.
Ich fand, also wir haben uns, glaube ich, alle intern in der Mannschaft und im Trainerstab und alles hat gesagt, geil. Hat Spaß gemacht.
Einen sehr starken und lauten und guten Kern an Fans in dieser SAP-Arena. Da sind wir auch sehr stolz drauf.
Und man hat nicht das Gefühl, dass der Halle leer war. Also das war nicht das Gefühl, man damit rumläuft.
Ja, man darf halt nicht nach oben gucken auf den Oberrang. Dann hört man
wir
den
haben ja auch unseren Fokus auf das Spielfeld.
Oh, das ist ein schönes Foto, finde ich, oder?
Sehr schön. Auch schön fokussiert. Ich freue mich auch richtig, wenn er wiederkommt. Ich
glaub, wir sprechen von Niklas Kekelöcke.
Niklas Kekelöcke, ja.
Schönes Bild, auf jeden Fall. Ich hab ein Familienmitglied, also ich möchte jetzt hier niemanden nennen, die voll auf ihn steht. Volle Kanone.
Aber musst du ihm sagen.
Nee, sage ich ihm lieber nicht. Ich werde dich auch keine Namen nennen. Oh, okay.
Der Emir.
Ja.
Ja.
Vorzeige Isländer, oder?
Ah, definitiv von der Einstellung her. Arbeitet immer hart, wollen besser werden. Ich finde auch die erste paar Spiele in Abwehr einfach super. 1 gegen 1 verteidigt.
Aber seine Geste ist so ein bisschen nix sagen. Oder was ist das für eine Geste?
Ja, er sagt auch nicht viel.
Ja, das stimmt. Ich hatte ihn das schon mal im Interview. Das war schnell rum, das Interview.
Ja.
Oh, Conny.
Der Conny.
Der ist ja mit seinem freundlichen Blick da. Ich muss sagen, ja, mein Sohn, das erste hier, wir waren in der Geschäftsstelle zum Besuch, das erste in der Hand gedrückt bekommt, ist Conny.
Oh,
und der liebt Conny. Conny ist manchmal mit zum Abendbrot, Conny ist manchmal mit im Bett. Und das ist einfach der freundliche Gesicht.
Schönes Maskottchen haben wir da, finde ich auch.
Definitiv. Und ich muss auch von einer Perspektive, ein 1,5-Jähriger, ein Löwe, ein bisschen bevorzugen, statt ein Möwe. Er hat auch den Möwe zu Hause, das spielt er nicht so viel mit. Er ist der Löwe schon cooler.
Ja, das glaube ich auch. Aber die Möwe aus Flensburg ist natürlich auch Kult. Nicht ganz so Kult wie Hein Daddel, aber auch Kult.
Ja, wir hatten das Problem in Flensburg. Wir wollten ein Nachwuchs auch machen.
Maskottchen.
Maskottchen. Wir haben einfach keine Freunde, so einen Möwe gefunden. Und die jungen Möwen fanden wir auch so Plagiat von den jungen Löwen.
Ja,
und
stimmt.
Das war, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer da auf einen Löwe gekommen ist.
Ja, die haben ja, das haben die ja in Melsungen. In Melsungen haben die da immer so ein kleines Kind mit dabei laufen. Die haben einen großen Henner, einen großen Dinosaurier und einen Mini-Dinosaurier hatten die früher zumindest. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Fand ich auch immer sehr lustig und sehr süß.
Definitiv.
So, jetzt von lustig und süß kommen wir jetzt zu Sebastian Hinze.
Ja. Ja, ich glaube, mit Sebastian und auch mit mir habt ihr keiner, der Fotosession liebt. Das sieht man auch, glaube ich.
Okay. Er guckt sehr, keine Gesichtsregung irgendwie, ne? Fast keine.
Nö. Also es hat auch original 10 Sekunden gedauert, uns beide da abzuknipfen. Und das war's. Aber ja.
Das andere Ergebnis sehen wir jetzt als nächstes, glaube ich. Holla! Das ist aber also überragend.
Ja, meine Frau sieht ein bisschen böse aus.
Ja, Vikings.
Vikings, irgendwie die Jungs nennen wir auch irgendwas, irgendein Name von irgendeinem...
Ragnar?
Von irgendeinem Netflix. Helsinki, ja. Ich habe das noch nie gesehen.
Helsinki ist aber nicht aus... Helsinki ist nicht von Vikings. Helsinki ist aus Haus des Geldes.
Ja, genau, sowas.
Ja.
Aber, ja, ich...
Witzig.
Wie gesagt, ich höre mir wahrscheinlich nicht der Podcast an. Das ist schlechte Werbung. Aber ich gucke auch selten auf meine Autogrammkarten, muss
ich
sagen.
Also ich finde es stark. Also, aber es stimmt, Helsinki, ja, kommt dem tatsächlich sehr, sehr nah. Das hättest du wirklich sein können. Ich zeig dir gleich mal ein paar Bilder. Peaky Blinders, Helsinki.
Dann lerne ich auch heute was. Dragan?
Ja.
Ah, also der ist ein hübscher Mann. Der ist glaube ich der hübscheste Mann in unserem Trainerteam und der ist auch, also der ist einfach super und ja. Das sieht man auch hier auf seinem Foto.
Ja, ja, ist einfach sehr sympathisch auf jeden Fall.
Genau, also durchaus.
Und auch, ich finde ihn auch lustig, ich finde ihn auch sehr sympathisch und ja, ist auch ein guter Fang. Ich finde, wir haben generell im Trainerteam immer mit allen guten Fang gemacht. So, jetzt.
Oder Juri.
Juri Knorr. Das ist ein eiskalter Blick, oder?
Definitiv, finde ich auch. Aber er hat ja, ja.
Dieser Blick spricht ein bisschen, finde ich. Ich finde, der Blick sagt so ein bisschen, so, was ich gleich mit dir mache, weißt du jetzt noch gar nicht.
Ich sehe dir gleich hier über den Platte.
Und das ist ja so. Das ist ja auch in seinem Spiel so. Blüht gerade, finde ich, total auf.
Er kriegt ja auch viel Verantwortung, ohne zu viel. Ich finde, diese ganze Gerede über, er ist ein Wunderboy und... ich glaube, das ist intern in unserer Mannschaft überhaupt nicht und auch nicht in unserer Trainer-Crew. Er ist ein Spieler, der noch jung ist, finde ich. Aber trotz seiner Alter hat er echt viel, er kann viel Verantwortung nehmen, er will viel Verantwortung nehmen und das macht er super.
Ja.
Und wir arbeiten ganz normal mit ihm wie mit allen anderen und er arbeitet genauso wie alle anderen, genauso hart und das, glaube ich, schätzt der Mannschaft auch bei ihm.
Ja.
So, der Uwe.
Der Posterboy.
Ja, der kann das mit Foto, ne? Also ich habe noch nie einen Mann gesehen, der so viele Autogramme austeilen müssen jedes Mal.
Ist so mit allem, Followerzahlen und sowas, er ist der populärste deutsche Handballer, mit Abstand.
Ja, und hat er auch verdient, ne? Also wirklich hohe voll. Leistung über so viele Jahre. Ich hoffe auch jetzt, ich fand das Spiel in Hamm war gut von ihm. Der erste Meldungsspiel musste erstmal ein bisschen reinkommen wieder. Ich hoffe jetzt, dass er wieder Ruhe mit seine Verletzung hat und dass er jetzt ein verletzungsfreies Jahr spielen können, weil da haben wir auch viel Spaß mit ihm.
Absolut. Oh, okay. Da müssen wir noch ganz viel auf Holz klopfen, dass der Mann bald wieder mit dabei ist. Aus Fotos aber geil.
Der Foto ist geil. Der sieht aus, dass er auf jeden Fall der macht das auch böse mit dir, wenn er wieder da bist.
Bereit ist, wieder einzugreifen. Lukas Nilsson, unsere 65.
Super Handballer. Also das Wahnsinn. Ist echt
Wahnsinn.
Also wenn wir ihn wieder hinkriegen könnte, verletzungsfrei und wieder zurück zu der Niveau, er gezeigt haben, einig bevor er nach Kiel gegangen ist, das ist ein paar Jahre her, dann haben wir wirklich ein wirklich gute Spieler.
Lukas hatte halt auch, ist halt einer dieser Spieler auch, die am Anfang bei uns, glaube ich, nicht so angekommen sind, weil mit dieser Pandemie einfach das nicht so sehr drin war. So, es war auf einmal, der ist zu uns gekommen, auf einmal waren die Hallen leer irgendwie und so richtig einleben konnte er sich dann irgendwie hier nicht, weil dann auch, also ich glaube, das macht auch ein bisschen was mit dir. Davon bin ich fest überzeugt. Aber Lukas ist, glaube ich, gerne bei uns und ich glaube, dass wir da noch richtig viel Spaß haben werden mit ihm in dieser Saison.
Das hoffe ich. Jetzt erarbeitet Steinhardt auf seinen Comeback. Er ist natürlich ungeduldig ohne Ende, der will Handball spielen.
Aber gibt es da Horizont irgendwie?
Schwierig zu sagen. Also das ist halt so eine Entzündung da um der Achilles. Und das ist halt, das kann von bis dauern. Aber mal gucken, er arbeitet steinhart und das geht auch voran. Der läuft jetzt langsam mit in der Halle, kann ein bisschen werfen, kann ein bisschen Handballbewegung machen und das tut ihm auch gut. Mhm. Aber er muss Geduld haben, wir müssen Geduld haben, um ihm nicht da wieder Rückschläge zu geben, weil er muss, er ist auch noch nicht so alt. Er ist viele Jahre dabei quasi, aber ist nicht so alt. Und
wir freuen uns auf alle diese Leute in dieser Saison. Wir haben einen guten Start gehabt und sind jetzt gespannt, wie es weiterläuft. Die Autogrammkarten gibt es jetzt dann auch im Löwen-Fanshop. Ob das wohl eine getarnte Werbeaktion unserer Marketingabteilung war? Vielleicht, man weiß es nicht. Ihr könnt auf jeden Fall jetzt diese Autogrammkarten im Löwen-Fanshop kaufen und das war's. Vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Ja, danke, dass ich vorbeikommen durfte. Definitiv.
Und dann drücken wir die Daumen dafür, dass wir gestern gewonnen haben gegen Leipzig und natürlich dann auch für die nächsten Spiele in Stuttgart und gegen Flensburg. Dankeschön, Michael Jakobsen.
Danke.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.